Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Friedensverhandlungen. Die Teilnehmer der Nahostkonferenz von Annapolis haben sich auf den sofortigen Beginn von Gesprächen über einen palästinensischen Staat geeinigt. Geständnis: Das Tötungsdelikt von Zürich Hönk ist aufgeklärt. Das Motiv bleibt unklar. Tatwaffe war ein Sturmgewehr. Steuerwettbewerb. Die Kantone Aargau und St. Gallen senken ihre Staatssteuern. Aufruhr in Frankreich. Augenschein in der Pariser Banlieue, wo die Polizei von einer gefährlicheren Lage redet als vor einem Jahr. Aufregung in Russland. Der Kreml wird immer nervöser. Dabei hat er die Wahl vom nächsten Sonntag im Griff. Und Trialog in der Schweiz. Offene Diskussion hinter geschlossenen Türen soll die Energiepolitik weiterbringen. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Eva Gameter.
Der Tod einer 16-Jährigen an einer Bushaltestelle in Zürich-Hönk ist geklärt. Ein Soldat hat die junge Frau mit seinem Sturmgewehr erschossen. Bundesrat Schmid und Bundespräsidentin Calmiret zeigen sich über die Tat schockiert. Aus Zürich Sonja Schmidmeister.
Ein Passant hat den 21-Jährigen am vergangenen Freitag im Militärtenue mit Tarnjacke und Sturmgewehr in der Nähe der Bushaltestelle gesehen, kurz bevor die 16-Jährige von einem Schuss tödlich getroffen wurde. Am Sonntag wurde der Schütze verhaftet, er hat die Tat zugegeben. Warum er Munition dabei hatte, ob er gezielt oder wahllos geschossen hat und aus welchem Grund, dazu kann die Zürcher Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen. Klar ist nur, der Soldat hatte soeben die Rekrutenschule abgeschlossen und war auf dem Weg nach Hause. Verteidigungsminister Samuel Schmid hat auf seiner Westafrika-Reise vom tödlichen Schuss erfahren und zeigte sich erschüttert. Auch Bundespräsidentin Micheline Calmiret ist tief betroffen. Der Bundesrat hat kürzlich entschieden, dass Soldaten keine Munition mehr mit nach Hause nehmen dürfen. Diese Regelung genüge offenbar nicht, sagte die Bundespräsidentin. Eine Initiative, die auch die Armeewaffen ins Zeughaus verbannen will, ist bereits Anfang September lanciert worden.
Sonja Schmidmeister. Die Initianten der Volksinitiative für den Schutz vor Waffengewalt sehen sich bestätigt. Es reiche nicht, die Taschenmunition einzusammeln. Auch die Waffen dürften nicht mehr abgegeben werden, weil die Munition auch anders beschafft werden könne, sagte der grüne Zuger Nationalrat Josef Lang. Zur Eröffnung der Nahost-Friedenskonferenz von Annapolis hat US-Präsident Bush eine Einigung von Palästinensern und Israelis bekannt gegeben. Sie hätten sich auf ein gemeinsames Grundsatzpapier verständigt, mit dem Ziel, die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Aus Washington Peter Vögeli.
Beide Seiten seien übereingekommen, sofort bilaterale Friedensverhandlungen aufzunehmen und kein einziges der entscheidenden Themen auszuklammern, die in früheren Abkommen bereits erwähnt wurden, zitierte Präsident Bush aus dem gemeinsamen israelisch-palästinensischen Papier.
We agree to immediately launch good faith bilateral negotiations in order to conclude a peace treaty resolving all outstanding issues including all core issues without exception as specified in previous agreements.
Beide Seiten würden jede Anstrengung unternehmen, ein solches Abkommen bis Ende 2008 abzuschließen, verkündete Präsident Bush.
We shall make every effort to conclude an agreement before the end of 2008.
Präsident Abbas und Premier Olmert würden sich weiterhin alle zwei Wochen treffen und ein Koordinationskomitee für die Friedensverhandlungen werde sich am 12. Dezember konstituieren. Präsident Bush versprach seinen persönlichen Einsatz und seine persönliche Unterstützung für den Friedensprozess, betonte aber, Israel und die Palästinenser müssten selbst zu einer Übereinkunft kommen. Bush nannte deshalb auch keinerlei mögliche Kompromissvorschläge, definierte Israel aber als jüdischen Staat in den Grenzen von 1967.
Peter Vögeli. In zwei Kantonen haben die Parlamente sehr deutlich Steuersenkungen beschlossen. Im Kanton St. Gallen sinkt die Steuer um rund 10%, im Aargau um 5%. Das Budget 2008 des Kantons St. Gallen sieht nun ein Defizit von 13 Millionen Franken vor. Jenes des Aargaus rechnet mit 84 Millionen Franken weniger Einnahmen. Im Aargau erhöhte der Grosse Rat zudem die Löhne der Staatsangestellten um 2,5%. Bundespräsidentin Micheline Calmiret will die Unterschiede in der Schweizer Bevölkerung mit einer Gesamtstrategie angehen. Nicht alle profitierten von der Konjunktur und der Sozialstaat habe Lücken. Während ihres Präsidialjahres suchte Kalmiche den Dialog mit der Bevölkerung an Veranstaltungen in 10 Orten. Heute zog sie Bilanz. Es gebe einen Unterschied zwischen der statistisch ermittelten Wirtschaftslage und der Befindlichkeit der Bevölkerung. Überall seien zudem Umweltfragen thematisiert worden, sowie Schwierigkeiten mit der Integration von neu eingewanderten Ausländern. Die Präsidentin der FDP des Kantons Zürich, Doris Fiala, gibt ihr Amt im kommenden Frühling auf. Mit ihrem Entscheid übernehme sie die Mitverantwortung für das schlechte Abschneiden der FDP bei den Nationalratswahlen. Zum Rücktritt geführt habe aber auch die Niederlage von SVP-Präsident Ueli Maurer bei der Ständeratswahl. Fiala hatte sich parteiintern für einen Brückenschlag mit der SVP eingesetzt. Trotz Zustimmung der Delegierten wurde die Zusammenarbeit mit Maurer später stark kritisiert, von der Basis, aber auch von Parteiexponenten. Der Zentralpräsident des Touring-Clubs Schweiz, Edgar Schordere, tritt auf Ende Jahr zurück. Im Oktober war bekannt geworden, dass Schordere während 2 Jahren zu hohe Entschädigungen erhalten hatte. Im Zuge dieser Lohnaffäre verpflichtete er sich, dem TCS 200.000 Franken zurückzuzahlen. Die Zürcher Flugverkehrsleiter lehnen den geplanten sogenannten geköpften Nordanflug auf Kloten ab, aus Sicherheitsgründen. Unsicher sei das Anflugverfahren für die Piloten und die Flugverkehrsleiter. Zudem könne bei einer vorgesehenen einstündigen Anwendung pro Tag auch keine Routine aufkommen. Für ortsunkundige Piloten und auch für die Fluglotsen stelle dieses Verfahren eine enorme Mehrbelastung dar. Der Flughafen Zürich reichte im Mai beim Bundesamt für Zivilluftfahrt das Gesuch für eine erste Etappe des geköpften Nordanflugs ein. Der Klimawandel untergräbt die Anstrengungen gegen die Armut in der dritten Welt. Zu diesem Schluss kommt das UNO-Entwicklungsprogramm. In 50 Jahren rechnen die Fachleute in Afrika mit 4% weniger Niederschlag, was zusammen mit anderen Faktoren 25% weniger Einkommen bedeutet. Das UNO-Entwicklungsprogramm verlangt, dass die industrialisierten Länder ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis in 40 Jahren um 80% senken, die Entwicklungsländer um 25%. Die Deutsche Telekom steigt aus dem Sponsoring des Radsports aus. Der Entscheid gelte ab sofort. Damit wolle die Telekom nach den vielen Dopingfällen der letzten Zeit ein Zeichen setzen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 die weiteren Themen. Mittag in Annapolis. Was geht dort? Was geht im Nahen Osten? Was kommt danach? Der Tag danach in Villiers-le-Bel. Augenschein dort, wo gestern Nacht die Banlieue brannte. Eine Woche davor in Moskau. Nächsten Sonntag wird in Russland gewählt und der Kreml ist sehr nervös. Warum denn bei diesem Vorsprung? 5 Monate nach Blair. Gordon Brown imitiert seinen Vorgänger, ist mehr oder weniger ständig in Rücklage. Offene Gespräche dank geschlossener Türen, der Schweizer Energietrialog und was er bringen soll. Einsilbiges Nein zum zweisprachigen Zusammenschluss. Die beiden deutschsprachigen Gemeinden sperren sich gegen die Freiburger Agglomeration. Da werde doch nur für die Voucher gucket. Und mehrstimmiger Protest vor dem Vertrag mit der EU. Entwicklungsländer halten nichts vom schönen, freien Wettbewerb zwischen afrikanischen Zwergen und europäischen Riesen. Echo der Zeit. Sofortiger Beginn von Verhandlungen über einen Nahost-Friedensvertrag. Das klingt nach guter Kunde aus Annapolis. Die Frage lautet, ist man damit wirklich schon weiter? Ich stehe in Verbindung mit Peter Vögele in Washington und Robert Stähle in Jerusalem. Frage zuerst in die USA, Peter Vögele. Was ist mit dieser Einigung auf Friedensverhandlungen klar, was nicht?
Es ist ein Fahrplan klar, und zwar der Fahrplan sagt, es gibt sofort Verhandlungen, erste Gespräche werden morgen in Washington weitergeführt, es gibt ein Koordinationskomitee, das sich am 12. Dezember konstituieren soll, um diese Friedensverhandlungen zu steuern. Zweitens, alle Themen werden eingeschlossen, nichts wird ausgeklammert bei diesen Verhandlungen. Und drittens, ein Abschluss soll 2008, also Ende 2008 erfolgen. Wörtlich heißt es, beide Seiten unternehmen alle Anstrengungen für einen erfolgreichen Abschluss bis Ende 2008, was immer das heißt. Aber immerhin, es gibt ein Zeitlimit für diese Verhandlungen.
Beide Seiten, sagen Sie, ist in dieser Erklärung auch klar geworden, ob die Amerikaner überhaupt eine Rolle spielen und wenn ja, welche?
Präsident Bush hat gesagt, er werde sich persönlich einsetzen für diese Friedensverhandlungen. Er hat aber auch betont, es sei Sache der Israelis und der Palästinenser, einen Vertrag zu finden. Er hat eigentlich lediglich definiert, Israel sei ein jüdischer Staat in den Grenzen von 1967. Auf weitere Details hat er sich nicht eingelassen. Er hat gesagt, das sei Sache der beiden Verhandlungsparteien.
Robert Stähl in Jerusalem. In Israel reagiert man jeweils sehr, sehr schnell auf neueste Entwicklungen. Wie ist das aus israelischer Sicht? Ist man damit weiter?
Ob man weiter ist, das wird sich noch weisen müssen. Die ersten Reaktionen zeigen, dass man erfreut ist, dass man irgendwie doch ein bisschen weitergekommen ist, weil die Erwartungen an Annapolis doch eigentlich sehr gering waren. Aber es ist nach wie vor kein Enthusiasmus, weil halt immer gleich die große Frage mitschwingt, über was denn wirklich verhandelt werden kann oder anders gesagt, wie weit sind politische Konzessionen seitens Israel möglich, wie weit kann die Regierung Olmert überhaupt da Hand bieten. Und ein Kommentator hat mir heute Nachmittag gesagt, ich glaube, das illustriert es fast am besten gesagt, selbst wenn wir eine Einigung erzielen mit den Palästinensern, dann wird es ein sehr, sehr langer Hürdenlauf.
Peter Vögele, die amerikanische Regierung hat dieses Thema jetzt rund 7 Jahre lang mehr oder weniger sich selber überlassen. Sehen Sie den Willen der Amerikaner, hier einen sehr, sehr schwierigen Prozess über lange Zeit wirklich mit durchzuziehen? Oder ist Annapolis, was die amerikanische Rolle angeht, mehr oder weniger ein kurzer Energieanfall gewesen?
Annapolis ist das Baby von Außenministerin Condoleezza Rice, um es etwas salopp zu sagen. Die Außenministerin ist eigentlich seit 2004 engagiert in dieser Sache und es wird darauf ankommen, ob sie Präsident Bush bei der Stange halten kann, auch gegen Widerstände zum Beispiel aus dem Lager von Vizepräsident Cheney. Und wie Präsident Bush den Nahostfrieden sieht, kann man vielleicht an einem kleinen Beispiel erklären. Es war der 29. August 2001, als sich Präsident Bush für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser aussprach und für einen Palästinenserstaat. Er ging damit weiter als sein Vorgänger, Präsident Clinton. Aber der Journalist Bob Woodward, der Watergate aufgedeckt hat, der beschreibt in seinem Buch über den Irakkrieg und die vorangehenden Ereignisse, dass das nur auf Druck des saudischen Kronprinzen geschehen sei. Die Saudis hätten als Reaktion auf die israelische Gewalt dem amerikanischen Präsidenten in einem Brief angedroht, Saudi-Arabien werde künftig nur noch seine eigenen Interessen verfolgen, ohne die amerikanischen zu berücksichtigen. Und diese Begebenheit zeigt vielleicht symptomatisch, wie Präsident Bush den Nahost-Friedensprozess sieht, insbesondere das Palästinenser-Problem. Das Thema ist nicht in der Mitte seines Bildes. In der Mitte seines Bildes ist der Krieg gegen den Irak, der Konflikt mit dem Iran, die Rolle der Saudis, aber nicht die Palästinenser.
Das sieht nicht nach einer intensiven Begleitung seitens der Amerikaner aus, mindestens was den Präsidenten angeht, Robert Stähle. Was ist überhaupt politisch möglich an einem Tag, an dem 100.000 Palästinenser in Gaza gegen jede Konzession auf die Straße gingen?
Ich glaube, die Palästinenser sind völlig illusionslos nach Annapolis gegangen. Es gibt nach wie vor sehr, sehr großen Widerstand. Eben, Sie haben es gesagt, heute in Gaza eine weitere große Großdemonstration. Über 100.000 Leute, die da organisiert von der Hamas und dem islamischen Dschihad, die da zusammengekommen sind, um gegen Annapolis zu protestieren. Eine Konferenz, die sie völlig ablehnen. Es wird immer wieder gesagt von der Hamas, das sei reine Zeitverschwendung und der dort anwesende Palästinenserpräsident Abbas habe jedwelche Legitimation verloren. Er könnte ja auch, selbst wenn etwas erzielt würde, das im Gazastreifen nicht umsetzen. Ich glaube, auf einen Satz reduziert, man kann es so sagen, der Widerstand bei den Palästinensern, die geringen Erwartungen sind, auch durch diese jetzt bekannt gewordene Einigung, diesen Fahrplan, das hat sich im Grunde genommen, hat sich da nicht viel geändert.
Einschätzungen von Robert Stähle in Jerusalem und von Peter Vögele in Washington. Zwei Nächte lang schwere Krawalle im Norden von Paris. Damit ist Frankreich zwar noch weit entfernt von der landesweiten Banlieue-Gewaltwelle im vorletzten Herbst, mindestens was die Ausdehnung betrifft, aber eigentlich sei die Lage schlimmer als damals, sagen Polizisten. Und zwar, weil die Gewaltbereitschaft mancher Jugendlicher und besonders der Hass auf die Polizei inzwischen noch größer geworden seien. Eindrücke am Tag danach aus der Vorstadt Villiers-le-Bel, dort also, wo sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall die jüngste Jugendgewalt konzentrierte. Philipp Scholkmann war dort.
Der Händler an der Hauptstraße stellt die Blumen vors Geschäft. Die Straßenarbeiter mit der großen Schaufel und dem Besen entfernen die Reste einer schlimmen Nacht. Es ist der Versuch, wenigstens an der Oberfläche zu einer Art Normalität zurückzukehren. Villiers-le-Bel liegt in der Abflugschneise des Pariser Hauptflughafens zwischen Gonesse und Sarcelles, zwischen Autobahn und Eisenbahn, keine halbe Stunde entfernt von den Champs-Élysées. Es ist eine typische Arbeitervorstadt mit diesem leicht chaotischen Durcheinander von gewaltigen Hochhaussiedlungen mit Sozialwohnungen und Überresten einer früheren Zeit, kleinen Reihenhäuschen, sogenannten Pavillons, es gibt sogar Spuren eines historischen Dorfzentrums. Im Kehricht der Straßenwischer finden sich abgebrannte Tränengaspatronen, Flaschensplitter, Pflastersteine und haufenweise Scherben. Entlang der Hauptstraße ist jedes Bushäuschen zersplittert, manche Glastüre zersprungen. Hier haben letzte Nacht einige der schwersten Zusammenstöße stattgefunden zwischen Gruppen vermummter Jugendlicher und den aus dem ganzen Departement herbeigerufenen Einheiten der Ordnungspolizei. Es gibt Vorgeschichten, sagt ein Jugendlicher auf dem Heimweg von der Schule mit Blick auf die Brandruine des örtlichen Polizeipostens. Das Verhältnis zwischen den Jungen und den Sicherheitsbeamten sei nicht erst seit gestern angespannt.
Je parle globalement. On a jamais vraiment aimé les flics, quoi, ici.
Die Präfektur gibt seit heute Mittag keine genauen Zahlen mehr bekannt. Womöglich waren es über 80 Polizisten, die gestern bei den stundenlangen Straßenschlachten verletzt wurden. 5 von ihnen schwer, heißt es. Die Spitalärzte bestätigen, sie haben Schrotkugeln herausoperiert. Mit anderen Worten, es wurde tatsächlich auch scharf geschossen.
Ah, moi je suis écœuré, dégoûté. Tout est prétexte pour qu'ils puissent piller. Ce sont des délinquants qui viennent piller, qui viennent voler.
Angewidert steht eine vielleicht 50-jährige Frau aus Schwarzafrika an der Rue de la République vor der Gemeindebibliothek oder genauer vor dem, was von der Bibliothek übrig ist. Noch glimmt es in dem ausgebrannten Gebäude, in dem auch eine Vorschule für die Jüngsten untergebracht war. Auf dem angekohlten Schild ist gerade noch knapp das Motto des Gemeindeverbunds zu lesen. Es heißt, gemeinsam geht alles besser. Das ist kein Protest mehr, das ist ein Verbrechen, sagt die Frau. Die nehmen ihren eigenen kleinen Geschwistern die Bücher weg, die Kultur, und nachher beklagen sie sich, dass sie keine Arbeit haben.
Les petits frères, les petites sœurs venaient emprunter des livres. Donc, ça leur permettait d'accéder à la culture. Ah ben là, c'est foutu. Moi, ça me fait mal au cœur, moi. Et après, ils disent qu'ils sont au chômage.
Die Nerven liegen blank. Ein junger maghrebinischer Vater mit Kinderwagen mischt sich ein, ebenfalls schockiert, wie er sagt, doch nicht erstaunt. Mit einer neuen Gemeindebibliothek schaffe man nun mal nicht 40% Jugendarbeitslosigkeit aus der Welt.
40% chômage dans certains quartiers. Bah voilà. Donc après on a la politique qu'on mérite et on a les incidents qu'on mérite en France.
Frankreich habe die Ereignisse, die es verdiene mit seiner Politik, sagt er. Man müsse die Halbwüchsigen endlich weg von der Straße bringen mit einer vernünftigen Arbeitsmarkt- und Vorstadtpolitik. Und kurzfristig wird sich die Lage in Villiers-le-Bel wieder beruhigen. Er glaubt nicht daran und auch die Aushilfslehrerin tut es nicht, die gleich über die Straße in der Primarschule unterrichtet, wo die völlig verängstigten Kinder aus der abgebrannten Vorschule Obdach gefunden haben. Sie stammt aus demselben Quartier wie die beiden Halbwüchsigen, die am Sonntag bei der Kollision mit einem Streifenwagen der Polizei getötet wurden. Das war der Auslöser für diese neuen, schweren Jugendkrawalle.
Et voilà, tant que la police restera sur sa position comme quoi c'est involontaire, ben je pense que ça s'arrêtera pas.
Die Gewalt werde sich wohl noch weiter ausbreiten. Zu viele Fragen seien offen um den Tod der beiden Jugendlichen, sagt die Lehrerin. Viele hier haben Zweifel an der offiziellen Version der Polizei, was den Unfallhergang betrifft.
Si vous avez vu l'impact, vous avez vu la voiture de police, vous avez vu la moto.
Schon der Totalschaden am Wagen mit frontal zertrümmerter Kühlerhaube ist das plausibel, wenn die beiden Jugendlichen den Polizisten angeblich den Vortritt von links genommen haben sollen, sagt die Lehrerin. Die Polizeiinspektion ist inzwischen mit einer Untersuchung beauftragt. Nach ihren ersten Erkenntnissen trifft die Polizisten keine Schuld. Der Anwalt der Angehörigen fordert derweil eine unabhängige Untersuchung der ordentlichen Justiz. Schon gestern gab es zahlreiche Aufrufe zu Ruhe und Besonnenheit. Auf der Autobahnbrücke aber steht noch immer in großen hingesprayten Lettern Rache für Villiers-le-Bel.
Philipp Scholkmann war in Villiers-le-Bel. Kommenden Sonntag wird in Russland gewählt. Wenn sich Präsident Putin die jüngsten Umfragewerte für die Parlamentswahlen anschaut, kann er zufrieden sein. Die Partei, die er im Wahlkampf anführt, das einige Russland, liegt weit voraus. Und dennoch steigt im Kreml die Nervosität. Das zeigt die Einschüchterungspolitik gegenüber der schwachen demokratischen Opposition, etwa die Gefängnisstrafe für Ex-Schachweltmeister Garry Kasparov. Max Schmid aus Moskau.
Dieser Auftritt Putins hat viele in Russland aufgeschreckt.
Это результат. Постоянные, порой очень острые.
In einem Moskauer Sportstadion warnte Putin 5000 meist junge Zuschauer, die ihm begeistert zujubelten, vor Feinden im In- und Ausland. Das seien Leute, die Russland einen unerbittlichen Kampf angesagt hätten. Diese Leute strebten in Russland einen schwachen, kranken Staat, eine unorganisierte und orientierungslose Gesellschaft an. Putin nannte keine Namen, aber es war klar, wer gemeint war: die schwache, weitgehend uneinige demokratische Opposition und ihre angeblichen Geldgeber im Ausland. Die Rolle des Hauptfeindes im Innern scheint man dem oppositionellen Garry Kasparow, dem ehemaligen Schachweltmeister, zugewiesen zu haben. Kasparow, hier bei der Kundgebung der Bewegung Das andere Russland am letzten Samstag, sieht seinerseits das Ziel der Opposition in der Demontage des Regimes, das zu einer Diktatur verkommen sei. Für Russland gegen Putin. Zwei Stunden später wird Kasparow verhaftet und zu 5 Tagen Haft verurteilt. Ein Oppositionspolitiker hinter Gittern, das ist ein Novum. Die kritischen Reaktionen, selbst von höchsten Regierungsstellen im Westen, ließen nicht auf sich warten. Am Sonntag folgten dann weitere Festnahmen in St. Petersburg. Das schafft Verwirrung im Land. Wenn selbst die als halbwegs loyal geltende Boulevardzeitung MK Putin mit Don Quixote vergleicht und fragt, warum wohl der Kreml so tue, als ob er von einem Heer von Feinden umzingelt wäre, dann lässt das aufhorchen. Die Zeitung spekulierte, Putins Umgebung ziehe hier die Fäden. Durch Panikmache und Spekulationen über eine mögliche Orange Revolution solle in der Bevölkerung Angst geschürt werden. Wenn das Gefühl aufkomme, das Vaterland sei in Gefahr, dann könne Putin zu einer dritten Amtszeit bewegt werden, die die Verfassung nicht erlaubt. Sicher ist, dass die Frage nach Putins politischer Zukunft diesen Wahlkampf dominiert. Putin tritt als Spitzenkandidat der Regierungspartei an, doch 4 Tage vor den Wahlen begreift kaum ein Wähler, was eigentlich am Sonntag entschieden wird. Es gehe um Putins Plan, heißt es auf den Wahlplakaten. Doch auch was das ist, weiß eigentlich niemand. Putins Kandidatur für das einige Russland sollte der Partei, dank der großen Popularität des Präsidenten, einen überwältigenden Sieg sichern. Anfangs schien die Strategie aufzugehen. Der positive Trend hielt bis Ende Oktober an und drehte sich dann um. Der gute Zar, der sich plötzlich mit den bösen Bojaren der unbeliebten Bürokratenpartei vereinigte, das überzeugte nicht alle. Der Kreml reagierte schnell. In einer vom Fernsehen übertragenen Begegnung mit Bauarbeitern in Sibirien kritisierte Putin die Partei mit aller Schärfe, meinte aber, trotzdem müsse man sie unterstützen, denn es gebe keine bessere in Russland. Die Nervosität ist nicht nur im Kreml, sondern auf allen anderen Ebenen der sogenannten Machtvertikalen spürbar geworden. Die Gouverneure wurden angewiesen für eine hohe Wahlbeteiligung, vor allem aber für einen hohen Sieg des einigen Russland zu sorgen. Im Besonderen das Internet ist voll von Berichten darüber, wie regionale und lokale Behörden Druck auf die Beschäftigten ausüben. Gestern sagte ein Bauer in den News eines nicht ganz regierungstreuen Fernsehkanals: Man habe ihn aufgefordert, die Kreml-Partei zu wählen, wenn er seinen Stand am Bauernmarkt auch in Zukunft betreiben wolle. Die letzten Umfragen, die noch veröffentlicht werden durften, zeigen für die Machtpartei wieder Zahlen von über 60% Zustimmung. Jeder 5. Wähler indes hat sich noch nicht entschieden.
Max Schmid in Moskau. Gordon Brown kommt nicht mehr heraus aus der Defensive. Nach dem peinlichen Datenverlust seiner Steuerbehörde vergangene Woche muss der britische Premier sich jetzt auch in einem Spendenskandal verteidigen. Ein Immobilienhändler hat über Jahre Parteispenden an die Labour-Partei über Strohmänner abgewickelt, was verboten ist. Jetzt ist der Generalsekretär der Labour-Partei, der das jahrelang geduldet hat, zurückgetreten. Nur damit ist Gordon Brown immer noch nicht heraus aus der Defensive. Martin Aliot.
Der Premierminister, der vor 5 Monaten Transparenz, Kompetenz und puritanische Ethik versprochen hatte, musste heute Mittag schon wieder demütig vor der eigenen Türe kehren.
I want to start by saying
1,5 Millionen Franken hat die Labour-Partei in den letzten 5 Jahren vom Spekulanten David Abrahams aus Nordostengland erhalten. Aber sein Name tauchte nie im Spendenregister auf, denn er benutzte die Namen seiner Angestellten und Bekannten.
Is completely unacceptable, cannot be justified in any way, and this behavior should never happen again in future.
Diese Praxis sei durch nichts zu rechtfertigen und werde sofort unterbunden werden, beteuerte Brown, der von Amtes wegen auch Parteichef ist. Aber es war nicht nur der gestern Abend zurückgetretene Generalsekretär der Partei, der Beihilfe zu diesem bizarren Katz-und-Maus-Spiel leistete. Auch seine beiden Vorgänger drückten die Augen zu, wenn der Baulöwe wieder mal seine Sekretärin oder seinen Anwalt vorschickte. Der Spender selbst hatte einst erfolglos versucht, für Labour ins Parlament einzuziehen. Er benutzt auch im Geschäftsleben falsche Namen, macht sich 10 Jahre jünger, als er tatsächlich ist, und schmückte sich auch schon mal mit einer falschen Ehefrau. Kaum ein ehrenwerter Mann also. Und war es denn ein Zufall, dass ein bereits abgelehntes Baubegehren nach einer weiteren großzügigen Spende doch noch bewilligt wurde?
I was first told of this issue on Saturday evening.
Der vielbeschäftigte Gordon Brown indessen schützte Unkenntnis über den drittgrößten Gönner seiner Partei vor. Erst am Samstagabend habe er davon erfahren. Wir wissen inzwischen, dass mindestens ein Kabinettsminister von der Scharade Kenntnis hatte. Warum nicht Brown? Er wusste doch nur zu gut, dass sein Vorgänger Tony Blair tollkühn Darlehen von reichen Geschäftsleuten akzeptiert hatte, um das Geld nicht als Spende deklarieren zu müssen. Und dass er dafür Sitze im Oberhaus verkaufte, obwohl die Polizei diesen Vorwurf nicht prozessfähig erhärten konnte. Warum also verschaffte sich Brown nicht als erstes Klarheit über die Geldquellen seiner Partei?
Look, problems do arise. Problems do arise for which the Prime Minister directly is not responsible.
Ach, es tauchen immer wieder mal Probleme auf, für die der Premierminister nicht persönlich verantwortlich ist, wehrte Brown heute etwas lahm ab. Das wirft die Frage auf, wofür der Premierminister, der bekanntlich die letzten 10 Jahre im allmächtigen Finanzministerium zugebracht hat, wirklich verantwortlich ist. Das Debakel um die Hypothekenbank Northern Rock, der Verlust vertraulicher Daten, die kaputtgesparte Armee, sie weisen alle die Fingerabdrücke von Herrn Brown auf. Und wenn das Versagen nicht schuldhaft war, dann bleibt nur noch die wohlwollendste Erklärung übrig: Inkompetenz, ein politisch fataler Vorwurf.
Martin Aliot. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Das Zögern der Deutschsprachigen. Die zweisprachige Freiburger Agglomeration könnte einsprachig werden. Und der Protest der Zwerge gegen den Wettlauf mit den Riesen. Die Freihandelsgespräche von Drittweltstaaten mit der EU. Zuerst aber Energiepolitik. Es war das wahrscheinlich größte Gipfeltreffen in Sachen Energie, das die Schweiz je gesehen hat. Gestern und heute saßen in Baden über 100 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen am sogenannten Energietrialog. Hinter verschlossenen Türen suchten sie nach einer neuen, nachhaltigen Energiepolitik. Die Spitzen von Stromkonzernen zusammen an einem Tisch mit Umweltverbänden. Aargau-Korrespondent Maurice Velati berichtet.
Gestern und heute diskutierten die Vertreter im Wesentlichen erst über einen Teilbereich des ganzen Themas, nämlich die Energieeffizienz. Man sei sich einig, heißt es nach den Sitzungen, Gebäude müssten besser isoliert werden, auch im Bereich Mobilität gäbe es noch viel Potenzial. Das klingt nicht gerade revolutionär, doch Hans-Peter Fricker, Geschäftsführer des WWF Schweiz, ist zufrieden.
Da haben wir einiges vorgefunden, wo die Motivation für mich sehr deutlich spürbar war, auch auf der Wirtschaftsseite hier nun vorwärts zu gehen, selber Beiträge zu leisten und die Politik dazu anzuhalten, mit den Umweltverbänden zusammen die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das gefördert wird, weil es im Interesse der schweizerischen Bevölkerung und der schweizerischen Wirtschaft ist.
Konkretere Angaben darüber, was am Energietrialog genau besprochen wurde, gibt es nicht, denn diskutiert wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ganz bewusst. Festgefahrene Positionen, polarisierte Meinungen sollen keinen Platz haben am Trialog. Heinz Karrer, Chef des Stromkonzerns Axpo, schätzt dieses Arrangement.
Die Umgebung ließ es eben zu, dass nicht einfach, wie soll ich sagen, Organisation, Partei oder Unternehmen spezifische Statement fallen mussten, sondern dass man eben frei darüber diskutieren konnte. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass Annäherungen stattgefunden haben.
Trotzdem, der Weg zum kompletten Energieprogramm ist noch weit. Besonders umstrittene Fragen wie Atomstrom oder Windenergie werden erst nächstes Jahr diskutiert. Doch habe man mit diesem ersten Trialog eine Vertrauensbasis schaffen können unter den Teilnehmern, die es sonst zwischen Umweltverbänden und Stromkonzernen so nicht gibt. Das sagt der Geschäftsführer des Vereins Energietrialog, Ernst Brucke. Er ist deshalb zuversichtlich, dass bis 2009 ein breit abgestütztes Energieprogramm auf dem Tisch liegt.
Ich kann mir das wirklich so vorstellen, nicht 100% in jedem Punkt, jedes Detail nur Einigkeit, das glaube ich nicht, aber in vielen sehr wichtigen, strategisch wichtigen Themen glaube ich das.
Ein gemeinsames Positionspapier von Wirtschaftsspitzen, Umweltverbänden und Wissenschaftlern. Wenn dieses Papier tatsächlich zustande kommt, dürfte es die Schweizer Energiepolitik nachhaltig beeinflussen. Die Politik könnte sich dem kaum verschließen. Aber eben, das Papier muss zuerst zustande kommen.
Maurice Velati. Agglomerationen werden als politische Größe in der Schweiz immer wichtiger, bisher vor allem bei gemeindeübergreifenden Verkehrsprojekten. Einen Schritt weiter geht Freiburg. Hier entsteht mit 11 Gemeinden eine neue politische Ebene mit eigener Regierung und eigenem Parlament. Eine Vorreiterrolle möchte die Agglomeration Freiburg auch im Bereich der Zweisprachigkeit spielen. Doch ob die beiden einzigen deutschsprachigen Gemeinden bei der neuen Agglomeration wirklich mitmachen, ist noch sehr ungewiss. Patrick Mühlhauser.
Die Bäckerei Schieler im freiburgischen Tafers. Über den Lautsprecher läuft der Berner Lokalsender B1.
Und warme Freitagvormittag.
Tafers grenzt an die Stadt Freiburg, doch wie in Tafers orientieren sich viele Sensebezirkler in Beruf und Freizeit nach Bern. Am Postschalter, in der Apotheke, im Dorfladen, überall hört man praktisch nur Deutsch. Auch der Schulunterricht ist in Deutsch. Ein Gesetz, das den zweisprachigen Unterricht fördern wollte, haben die Freiburger vor wenigen Jahren abgelehnt. Und nun soll also dieses 2600 Seelendorf Tafers zur Agglomeration Freiburg kommen. Zusammen mit der Nachbargemeinde Tüdingen wäre man eine deutliche Minderheit. Annelies Schieler, die Chefin der gleichnamigen Bäckerei, hat kein gutes Gefühl bei diesem Gedanken.
Weil da wird sicher zuerst für die Deutschen geschaut und die Deutschsprachigen gehen unter.
Ein Drittel der Wohnbevölkerung im Kanton spricht Deutsch. Die Meinung, als Minderheit zu kurz zu kommen, ist weit verbreitet. Und Erlebnisse, wie sie der Wirt des Restaurants Mackenberg in Tafers erzählt, sind der Nährboden dafür.
Ich bin in die Stadt gegessen, nur Französisch. Es ist nicht ein Wort auf Deutsch. Also wird nicht einmal «Guten Tag» und «Adieu» gedingset. Ich sage zum Beispiel einen Punkt hier, wir würden im Sensenbezirk müssen die Karte auf zwei Sprachen schreiben. Es ist einfach so.
In den Spitälern und Geschäften der Stadt Freiburg versteht das Personal oft kein Deutsch, erzählen die Leute in Tafers. Und so sind es vor allem die Deutsch-Freiburger, die einen Effort machen müssen. Roman Schwaller, Gemeindepräsident von Tafers.
Man möchte gerne, dass man diese Agglomeration als wirklich zweisprachige Agglomeration bezeichnen kann. Und das entbindet dann die Stadt von einer Aufgabe, die sie gar nicht wahrnehmen will. Die Stadt selbst will nicht zweisprachig sein.
Der Kanton Freiburg ist laut Verfassung zweisprachig. Die Stadt Freiburg jedoch ist offiziell nur französischsprachig. Jede Gemeinde im Kanton Freiburg hat nur eine offizielle Amtssprache. Die Zweisprachigkeit gerade in der Stadt Freiburg sei ein Problem, findet auch Nicola Deiss. Er ist Oberamtmann des Saanebezirks, zu dem auch die Stadt gehört, und Präsident der konstituierenden Agglomerationsversammlung.
Es läuft diesbezüglich mit einer Minderheit von fast 23% Deutschsprachigen in der Stadt in politischer Hinsicht viel zu wenig. Dieser politische Wille fehlt effektiv.
Aber genau hier, findet Deiss, könnte die Agglomeration mit gutem Beispiel vorangehen.
Das wäre jetzt die Gelegenheit, um konkret diese Zweisprachigkeit besser umsetzen zu können.
Der Gemeinderat Tafers ist daran nicht interessiert. Er will nicht zur Agglomeration gehören und wird demnächst die Dorfbevölkerung dazu befragen. Gemeindepräsident Roman Schwaller.
Ich bin nicht Prophet, aber ich zweifle nicht am Ausgang des Resultats.
Der Gemeinderat der Nachbargemeinde Tüdingen ist der Agglomeration gegenüber zwar positiv eingestellt, doch die Lokalparteien der FDP, SVP und CSP haben Bedenken und wollen ebenfalls eine Volksbefragung durchführen. Ohne Tüdingen und Tafers wäre die Agglomeration Freiburg ein rein französischsprachiges Gebilde. Für einen zweisprachigen Kanton ein Armutszeugnis.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Zum Echo-Dossier. Eine große Zahl von Entwicklungsländern hat bisher Vorzugsbedingungen im Handel mit der Europäischen Union genossen. Doch diese Handelsbeziehungen müssen ab 2008 den Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO entsprechen. Das heißt, sie müssen auf Gegenseitigkeit beruhen. Und das heißt wiederum, sie müssen beiden Seiten freien Marktzugang bringen. Die EU drängt jetzt auf ein neues Abkommen. Die Entwicklungsländer fürchten es. Ein ungleiches Seilziehen ist im Gange. Zuerst die Brüsseler Perspektive. Thomas Obra.
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso persönlich hat letzte Woche die 79 afrikanischen, karibischen und pazifischen Entwicklungsländer, die in der sogenannten AKP-Gruppe vereint sind, gewarnt. Es würde für sie schwieriger, ihre Produkte zu exportieren und sie würden die eigene Wirtschaftskraft schwächen, wenn sie nicht bald neuen Wirtschaftsabkommen zustimmten. Barroso und die EU beziehen sich mit ihren Forderungen auf die Welthandelsorganisation WTO. Diese hatte bereits im Jahre 2000 verlangt, das Ausnahmesystem, das den AKP-Staaten einen weitgehend zollfreien Zugang zum EU-Markt ohne die gleichzeitige Öffnung der eigenen Märkte garantiert, dass dieses Ausnahmesystem Ende dieses Jahres abgeschafft sein müsse. Denn es widerspreche dem Prinzip des freien Marktes. Doch der Widerstand der AKP-Staaten ist groß. Die von der EU verlangte vollständige Liberalisierung des Handels mit Gütern, zum Beispiel im Agrarbereich, die Freigabe von Dienstleistungen aller Art und eine Aufhebung der Beschränkung von Investitionen wollen sie nicht einfach so schlucken. Die EU hat deshalb schon eingesehen, dass bis zum Ablauf der Verhandlungsfrist Ende Jahr ein Abschluss nicht möglich sein wird. Deshalb sollen Übergangsabkommen geschlossen werden, die nur den Handel mit Gütern umfassen und die Dienstleistungen noch ausklammern. Für alle Länder, die solchen Zwischenlösungen nicht zustimmten, so die Drohung der EU, bedeutet dies, dass sie neu mit Zöllen konfrontiert würden, was ihre Exportprodukte massiv verteuern würde. Damit wären sie nicht mehr konkurrenzfähig. Für viele europäische Entwicklungshilfeorganisationen ist klar, die EU will vor allem die afrikanischen Länder aus eigenen wirtschaftlichen Interessen zum Freihandel zwingen. Doch Brüssel wiegelt ab. Das Ziel sei bloß, die Handelspolitik mit Entwicklungspolitik zu verknüpfen. Nur durch den Abbau von Zollschranken und mehr Handel könne der Wirtschaft Afrikas und damit den Menschen dort geholfen werden. EU-Handelskommissar Peter Mandelson betont denn auch, die neuen Abkommen sollen für eine stärkere Integration Afrikas in die Weltwirtschaft sorgen. Die bisherige Politik der bevorzugten Behandlung habe nicht funktioniert. In den rund 30 Jahren, die das heutige einseitige System zugunsten Afrikas in Kraft gewesen sei, so Mandelson, seien die meisten Länder ärmer und nicht, wie erwünscht, wohlhabender geworden. Es brauche also eine Änderung. Angst, so Mandelson, bräuchten die Entwicklungsländer nicht zu haben, da es den ärmsten Ländern freigestellt sei, besonders heikle Produkte speziell schützen zu lassen und lange Übergangsfristen in Anspruch zu nehmen. Zudem winkt die EU auch mit Geld. Rund 22 Milliarden Euro Entwicklungshilfe sind bis 2013 für die AKP-Staaten vorgesehen. Aber hinter vorgehaltener Hand hört man in Brüssel, wenn die skeptischen Entwicklungsländer sich weiter weigerten, ihre Unterschrift unter die neuen Abkommen zu setzen, könnte die Auszahlung dieser Hilfsgelder verzögert werden.
Der Bericht aus Brüssel von Thomas Obra hat gezeigt, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den afrikanischen Staaten sind belastet. Insbesondere die afrikanischen Staaten südlich der Sahara, die allesamt der AKP-Staatengruppe angehören, befürchten, dass EU-Güter bald schon afrikanische Märkte überschwemmen, während afrikanische Exporte in die EU kaum wachsen. Sogar das starke Südafrika hat Angst, von EU-Firmen überrollt zu werden. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Afrika sieht sich als David einem EU-Goliath gegenüber. Rob Davis, Vizehandelsminister Südafrikas und an den Verhandlungen mit der EU beteiligt, spricht von einem sehr ungleichen, unausgewogenen Verhandlungsprozess.
There's a very uneven and unequal negotiation process.
Die eine Partei, sprich die EU, habe das Gefühl, dass sie das Sagen habe und sich die anderen einfach danach richten müssten.
And the others have simply got to accommodate themselves to that.
Konkret will die EU zum Beispiel den Banken, Versicherungen und anderen Dienstleistungsunternehmen ermöglichen, frei auf den europäischen und afrikanischen Märkten zu operieren. Südafrikas Vizehandelsminister Davis aber ist überzeugt, dass sich europäische Unternehmen in Südafrika sehr wohl durchsetzen könnten, südafrikanische Firmen aber nicht in Europa.
We do not believe that we should be having to agree to a trade in services negotiation.
Südafrika wolle nicht mit der EU über den Handel von Dienstleistungen verhandeln, sondern nur über den Güterhandel. Zugeständnisse an EU-Firmen helfen Südafrika nicht.
But we don't think that binding agreements with obligations and concessions granted to EU companies is actually going to help us.
Besonders drastisch seien die Zollsenkungsforderungen der EU, meint Davis. Südafrika schütze seine Kleiderindustrie, indem es für Kleiderimporte die höchsten Zölle erhebe, nämlich 45%. Die EU verlange, dass Südafrika diese auf 13% senke. Das aber würde in einigen Jahren die südafrikanische Kleiderindustrie zugrunde richten und 200.000 Arbeitsplätze vernichten, erklärte Davis in einem Referat am Basler Zentrum für Afrikastudien.
It would take our clothing industry over a period of years, it would take it down to an area where we would actually be kissing it goodbye and saying goodbye to 200.000 jobs.
Unter dem Vorwand, WTO-Liberalisierungsbedingungen zu erfüllen, wolle die EU jetzt mit Afrika von gleich zu gleich verhandeln. Dabei bestünden im internationalen Handelssystem weiterhin riesige Unausgewogenheiten, zum Nachteil der unterentwickelten afrikanischen Länder, deren Wirtschaft hauptsächlich auf Landwirtschaft beruhe.
There are some very huge imbalances that remain in the global trading system.
So etwa zahle die EU ihren Bauern Subventionen in einem Betrag, der das gesamte Bruttosozialprodukt Afrikas südlich der Sahara übersteige.
The level of subsidies in Europe alone is more than the gross national product of sub-Saharan Africa.
Natürlich gehe es bei Verhandlungen um Geben und Nehmen, räumt Davis ein. Doch die kleineren, das heißt die Entwicklungsländer, sollten weniger geben müssen, als sie bekämen.
When you go into a trade negotiation, you're giving and getting, but the smaller should not have to reciprocate at the same level as the other. What you give as a developing country should be less than what you get.
Wenn Südafrika als wirtschaftlich stärkstes Land der AKP-Gruppe sich unter Druck gesetzt fühlt, muss es für die anderen wohl noch schwieriger sein.
The problem is that whereas we might have some ability to withstand some of the pressures, other countries are in terrible straits.
Während Südafrika vielleicht gewisse Möglichkeiten habe, dem Druck der EU zu widerstehen, steckten andere Länder wirklich in der Klemme. Wenn sie nicht sofort ein Interimsabkommen unterzeichneten, müssten sie ab dem 01.01.2008 ihre Güter in der EU zu schlechteren Bedingungen verkaufen als bisher. So haben denn mehrere afrikanische Staaten in letzter Minute unterschrieben und sich damit fürs Erste den Export von Fleisch, Tee, Kaffee, Blumen, Ananas, Fischfilet und so weiter nach Europa gesichert. Sie müssen aber im Gegenzug ihre Zölle für Güter aus Europa senken. Und der eigentliche Liberalisierungskampf mit der EU ist damit nur aufgeschoben. Südafrikas Vizehandelsminister Davis befürchtet, dass dabei nicht mehr den Prinzipien der Entwicklung Rechnung getragen werden wird, sondern kommerziellen Interessen in den Industrieländern.
That the detailed positions are not shaped by any real respect for the developmental principles, but are actually shaped in practice by commercial interests in the developed world.
Der Beitrag von Rudi Küng im Dossier über freien Handel EU-Afrika. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.